And action.
Whitney, she was fine. She always knew her lines. She was there. She was funny as shit, by the way. Very funny. She had a strange cousin who one night we were sitting there, and he was trying to convince us, you know, talking about the Bible, that, you know, when Geppetto lived in the whale. And I'm looking at Whitney, and Whitney and I are dying, trying not to laugh. I said, I don't believe it was Geppetto. I think it was Jonah. Geppetto was Pinocchio's father, you know. Yeah, and Whitney and I were just on the floor laughing, you know.
Sorry. Mein Soundcheck wird immer.
Und mit diesem Intro herzlich willkommen zu Directed by Penny Marshall. Das sollte natürlich keine Wertung des heutigen Films sein, hoffe ich, Luke.
Nein, es war nur ein Soundcheck.
Okay, fair.
Meine
fair,
Soundchecks fair. Sind
ganz
immer
regulär.
Ja.
Ganz regulärer Soundcheck. Ich bin halt kreativ, was soll ich sagen?
Ja, das ist ein Creative Brain in Arbeit, in Action einfach. Mhm. Wenn ihr nicht wisst, wer wir sind, ich bin der Joe, das Würgegeräusch ist der Luke und Ted ist auch da.
Hey, ja, ich bin auch da.
Hallo. Und wir besprechen. Ja, sorry. Darf ich natürlich vorstellen.
Das okay.
Ich jetzt nicht.
Ich, okay. Du darfst mich zu Ende unterbrechen jetzt.
Okay. Wir sind zu Ende unterbrochen. Wir sind kurz vor Schluss in Penny Marshalls Filmografie, die wir die letzten Wochen, Monate besprochen haben und sind an ihrem vorletzten Film angekommen: The Preacher's Wife oder. Fuck, wie heißt es auf Deutsch? Rendezvous mit einem Engel.
Yes. Und jetzt wird wahrscheinlich jeder, der die TV-Spielfilme oder ähnliche Magazine zu Hause hatte, denken, ah, der, den ich mir nie angeguckt habe. Oder, ah, der ständig zur Weihnachtszeit in fucking Sat.1 oder wo auch immer lief.
Der tatsächlich, ich habe es in mehreren Letterboxd-Reviews, in deutschen Letterboxd-Reviews gelesen, bei dem hier und bei Mr. Bill, Renaissance ja. Man, dass Leute den aus irgendwelchen Reruns auf RTL 2 und was weiß ich aus ihrer Kindheit kannten.
Yes.
Und da so eine Kindheitsbeziehung dazu haben. Also
oh ja, RTL 2 kann ich mir gut vorstellen. Ich habe den selber nicht gesehen dort drauf, aber ich glaube, der passt da gut rein in so das Samstag-Sonntags-Nachmittagsprogramm.
Ich meine, Big war auch, ich habe Big gesehen yeah. im Privatfernsehen damals. Und
nee, ich meine, fairerweise, Penny Marshalls gesamte Filmografie, die guten Filme und die weniger guten Filme, alle mit so viel Herz und so weiter, dass die halt perfekt in so ja. typisches Familien-Weihnachts-Privatfernsehprogramm oh, ja, halt reingepasst haben.
Absolut.
Jeden Dezember, The Preacher's Wife.
Jede Minute habe ich meine Bereitschaft steigen, spüren, mir Werbung anzugucken, alle 10 Minuten.
Genau, man erwartet es ja dann plötzlich. Also. So. Der Film, über den wir heute reden, Preacher's Wife, ist mit Denzel Washington, Whitney Houston, Courtney B. Vance, den ich überhaupt nicht erkannt habe zuerst, Gregory Hines, Jennifer Lewis, Loretta Devine, Paul Bates und vielen, vielen mehr. Lionel Richie ist dabei. Und es ist ein Remake von einem Film aus den 40ern, wenn mich nicht alles täuscht.
Mhm.
47, genau. Ein Cary Grant-Film, The Bishop's Wife. Ted hat den gesehen, coolerweise. Das heißt, wir werden einen Vergleich hören. Und es geht in beiden Fällen um einen, also in einem wohl um einen Bischof, in dem Fall hier jetzt um einen Priester, der ja mit seinem Glauben zu kämpfen hat, einfach weil er halt viel zu tun hat, seine Gemeinde irgendwie beieinander zu halten und seine Ehe ist irgendwie so ein bisschen, naja, er ist mit Whitney Houston verheiratet, ist schon krass, aber vor allem hat er einfach so viel zu tun und ist nie zu Hause und bla, und die Ehe leidet darunter und dann gibt's noch so einen reichen Immobilientypi, der ihn dann davon überzeugen will, dass er doch einfach seine Kirche da aufgeben soll und er baut ihm eine viel schönere, viel glamourösere Kirche und das wäre doch gut. Und eines Abends betet er und sagt, hey, ich könnte Hilfe gebrauchen in meinem krassen, stressigen Leben. Und dann fällt ein Engel auf die Erde in Form von Denzel Washington im grauen Anzug, der dann zu ihm kommt und sagt, hey, ich bin hier, um dir zu helfen. Und erst will er das natürlich nicht glauben, dass das wirklich ein Engel ist, aber Stück für Stück bringt er sich in das Leben dieser Familie ein und unterstützt die mit kleinen Wundern, so kleinen und dann vielleicht am Ende auch ein bisschen größeren. Und nicht nur hilft er der Familie, sondern er verbringt auch viel Zeit mit der Frau des Priesters, mit Whitney Houston. Und die beiden entwickeln eine Beziehung, also sie definitiv, also ne, sie will definitiv mehr. Er ist auch schon ganz schön verguckt in sie. Aber es ist jetzt, glaube ich, in Penny Marshalls Version weniger der Fokus als in der Originalversion. Aber da darf Ted dann gleich dazu was sagen. Weil ich meine, ich habe immer gelesen, ah, das geht um, ist der Film, wo Whitney Houston sich in was mit dem Engel anfängt. Und das ist ja nicht so wirklich so. Also es, ne, es ist mehr so eine eher unschuldige Beziehung, in de, ne, wo beide dann am Ende sich eingestehen, dass es vielleicht nicht so gut wäre.
Temptation, damit fängst du gleich schon an.
Ja, genau, eben. Also, ist so. Und das Ganze ist in, jetzt in Penny Marshalls Version erzählt aus Sicht des Sohnes der Familie, der so ein bisschen Voice-Over liefert hier und da mal und quasi uns sagt, ah, das ist, wo ich gelernt habe, was Wunder sind, und der dann am Ende der Einzige, na, nachdem der Engel die Gedächtnisse aller Leute, mit denen er zu tun hatte, gelöscht hat, der ist der Einzige, der ihn noch, der sich an ihn erinnert, weil er hat eine kindliche Unschuld, und es ist alles sehr weihnachtlich, sehr mit viel Herz, wie wir es von Penny Marshall natürlich gewohnt sind. Und Luke, ich fange mit dir an. Du kanntest ihn, glaube ich, ja noch nicht.
Korrekt.
Wie ging's dir damit?
Gut, soweit okay. Viel Gott, sehr viel Gott. Mhm. Zu viel Gott für mich, zumal wir das jetzt an Ostern aufnehmen oder kurz nach Ostern. Ja, und es war eh schon irgendwie, Ostern ist mir immer zu viel Religiosität in meinem Umfeld, ehrlich gesagt. Ich bin ganz froh, dass ich im direkten Umfeld davon ein bisschen verschont bin, aber sobald es halt irgendwie zu Großeltern geht, ist mal, ist es eigentlich auch nicht so schlimm, aber es ist so, es geht so, oh, dann gehen wir in die Kirche und so. Egal, genug von meinem Privatleben. Der Film hat aber im Hintergrund dessen jetzt nicht unbedingt gleich für offene Ohren bei mir gesorgt, weil es sofort losgeht mit fucking, wir sind in der Kirche und Preach und Gospel und ganze Baptisten, der Prediger ruft und das Volk antwortet, und das ist ja, was super cool ist, glaube ich, weil, was ich cool anfühlen würde, aber ja, das ist mir ein bisschen zu viel.
Ja.
Und irgendwann konnte ich den Film dann anfangen, ich glaube so nach einer Dreiviertelstunde erst konnte ich den Film anfangen zu sehen als, okay, es ist heartfelt und es ist wirklich, ich fühle so ein bisschen mit den Leuten, und ich meine, Denzel Washington spielt sich wirklich einen Arm ab in seiner Likeability. er stellt quasi Tom Hanks in den Schatten in diesem Film. Das ist wirklich, holy shit. Also sie hat, es ist schon interessant, das ist so ein Track Record an America's Dads irgendwie, die in Penny Marshalls Filmen auftauchen.
Das stimmt, ja.
Irgendwie, sie hat sich schon so ein bisschen abgearbeitet. Danny, vielleicht damals schon, ich und weiß es nicht.
Jetzt schon, jetzt ist er Frank, jetzt ist er America's Dad, man.
Ja, ich meine, er war halt, ja.
Ich meine, in dem Film ja auch ziemlich wortwörtlich.
Ja, total. Ich kann mich auch nicht erinnern an die Zeit vor Always Sunny, deswegen weiß ich nicht, wie Danny DeVito früher gewirkt hat, aber es ist so in den Schatten. Egal, ich will nicht schon wieder, in der letzten Folge habe ich schon viel zu lange über Always Sunny und Danny DeVito geredet. Zurück zu diesem Film. Whitney Houston singt hervorragend.
Das
tut sie, aber ein bisschen zu viel in diesem Film für meinen Geschmack. So 2-3 Stellen davon hätte man vielleicht kürzen oder weglassen können. Finde ich persönlich.
Sind da nur?
Es ist ganz schön oft.
Ja?
Also ich finde, die singt echt oft. Also das ist so gefühlt alle 10 Minuten bricht sie in Gesang. Ich meine, es ist schon immer passend im Frame. Und ich meine, ich will sie nicht disrespekten, sobald sie schon lang tot ist und alles. Aber es ist einfach nicht, ich kann ihre Stimme appreciaten, aber ich finde so ihr genereller Gesangsstil, das ist einfach irgendwie, jeder hat, glaube ich, einen Hass, nicht Hass, also hassen würde ich nicht sagen, aber jeder hat einen Musikstil, der ihm nicht so sehr liegt, und diese langgezogenen Balladen, wo einfach moduliert wird, und ich glaube, es fühlt sich so an, als ob das was ist, was sie häufig tut. Das ist nicht so meins einfach. Und das war ja ein paar Mal zu oft hier. Und ja, der Courtney B. Vance war auch sehr, ach Gott, ich habe ihn gefühlt. Also richtig hat gut gepasst. Die Kinderdarsteller waren ziemlich schlecht, fand ich. Aber gut, nicht die Besten, ja. Aber das ist also keine, also braucht man nicht vorwerfen, ist halt so. Gregory Hines fand ich hervorragend irgendwie als den schmierigen, ekligen Typen, der dann am Ende, der, also so diese ganzen Motivational Elemente, die fand ich schon gelungen. So, also dieses Uplifting-Ding, das ja, wir ziehen uns selbst raus. Super, hat super funktioniert. Der ganze Subtext mit Treue und eine Beziehung um jeden Preis aufrechterhalten, bisschen fragwürdig manchmal. Also ich würde sagen, ein gemischtes Bild, das ich von diesem Film habe. Ich weiß nicht, ob es in die positive Richtung oder in die negative Richtung lehnt. Deswegen habe ich ihm 2,5 Sterne gegeben, genau in der Mitte. In aller Kürze. Von mir.
Alright, Ted, wie sah das denn bei dir aus?
Ja, das war auch mein erstes Mal, dass ich den Film gesehen habe. Und ich glaube, ich bin auch irgendwo in der Mitte, aber ich tendiere eher zum Positiven. Ich hatte nicht wirklich ein Problem mit der Musik. Ja, die Kinderdarsteller waren jetzt nicht die besten. Aber dafür fand ich Nebendarsteller alle ganz schön, also auch mit den Hauptdarstellern, aber so Jennifer Lewis, Loretta Devine fand ich sehr amüsant, vor allem Jennifer Lewis als die Mutter von Whitney Houston fand ich sehr, 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 sehr amüsant. Aber ja, Denzel Washington, also in einer anderen Welt, in einer anderen Timeline, wäre er einfach die Nummer 1 Rom-Com aller Zeit. Also er wäre einfach so, er hätte sich established als der Romantic Lead der Epoche, so den 90ern bis jetzt. Hätte er es sich ausgesucht, aber er hat halt einfach einen anderen Weg gegangen. Aber er hätte es einfach machen können.
Er hat es ja schon einige so, Male ab und gemacht, zu mal, aber, ja,
aber beziehungsweise er ist halt überall so klasse, dass halt einfach nur so, okay, das kann er halt auch. Und da ist er auch extrem gut. Und ja, es war einfach delightful, ihm dazu zu schauen. Und tatsächlich hier ist auch, ja, der Kontrast ist echt da. Hier ist es mehr wholesome, als es im Original war. Im Original ist es echt so ein, okay, I'm seducing your wife. So.
Okay, so kackt bei einem
Cary Grant Thing. Ja. Aber hier ist es eher so, ja, okay. Er ist halt so, er will einfach nur das Beste für alle. Und hat einfach Spaß am Menschsein für die kurze Zeit, die er da ist. Und ich fand den Aspekt auch immer ganz, ganz cool. Alle paar Male, wo es dann kam, also mit dem Essen und mit
einfach Freude. Kleinen, das ist schon.
Ja, genau, die Freude, die da ist.
Wortwörtliche Lebensfreude.
So. Ja, genau. Und einfach, ja, die Wholesomeness und die Energy, die der Film mit sich bringt als Weihnachtsfilm, fand ich alles sehr passend. Also ich bin da schon eher auf der positiven Seite, aber dennoch, ich hatte jetzt keine hohen Höhen. Also ich fand ihn halt ziemlich süß und alright für halt eigentlich so 100% der Zeit. Mich hat gar nicht so wirklich was gestört. Aber ich war jetzt auch nicht irgendwie umgeworfen von irgendwelchen Aspekten von dem Film. Er ist halt ziemlich nett. Aber für mich aber auch schon ein deutlicher Step-up seit, also von Renaissance Man zu Preacher's Wife. Renaissance Man war wirklich so ein Film, das war, je mehr ich drüber nachdenke, war das echt der Stinker der Filmografie. Und jetzt, der ist wieder ganz, ganz schön.
Alright. Ja, geht mir ganz ähnlich. Ich bin sehr so zwiegespalten oder was hin und her gerissen, so ein bisschen, was den Film angeht, weil ich hatte auf der einen Seite sehr dieselbe Reaktion wie Luke mit der ganzen Religiosität, was einfach was ist, wo ich ein bisschen allergisch drauf reagiere, wenn es in einem Film sehr prominent, ne, also ich habe jetzt kein Problem, wenn ein Film irgendwie religiöse Untertöne hat oder so, who cares, aber es gibt so eine bestimmte Form, Art Film, wo der hier auch so ein bisschen drunter fällt, die halt sehr von einem sehr christlich geprägten Ethos auch durchzogen sind, ne, und das haben wir ja hier mit dieser Treue-Message und diesem an der Ehe festhalten, no matter what und so, ne, was sich hier so ein bisschen durchzieht, was über das, okay, das spielt halt in einer religiösen Community und das irgendwie so religiöse Untertöne so ein bisschen hinausgeht und das ist ja sehr schwierig für mich, ne? Im Wirkreiz unterdrücken. Sorry an alle gläubigen Menschen da draußen. Ich gehöre nicht dazu. Und halt auf der anderen Seite war ich sehr positiv überrascht von, also Denzel Washington. Ich fand Whitney Houston sehr gut. Die Kinderdarsteller sind furchtbar, brauchen wir nicht drüber. Also was heißt furchtbar? Sie sind nicht furchtbar, sie sind halt einfach nur nicht gut. Und ich finde, man sieht es auch ganz viel, dass die ganz oft in der Post nachsynchronisiert wurden.
Oh,
ganz oft ist der Kinderdialog auf deren Rücken und so, ne, wo du merkst, okay, wir haben, das war einfach alles am Set so scheiße, wir haben die nochmal im Schnitt dann nochmal rein in einen Booth gestellt und versucht, da irgendwas rauszuholen. Also goldig as fuck, ne, der Junge. Aber keine Schauspielikone. Und ich fand, Courtney B. Vance war sehr, auch sehr gut. Also nicht Denzel ist den, an den man sich erinnert auch von diesem Film, aber ich fand auch Courtney B. Vance sehr gut in seiner Rolle. Wie gesagt, ich habe ihn erst überhaupt nicht erkannt, weil ich ihn irgendwie nicht aus solchen Rollen kenne. Ich weiß gar nicht, aber ich kenne ihn eher aus ernsteren Sachen. Auch, wie Denzel halt auch. So, ne, und so als der gestresste Familienvater, keine Ahnung, muss ich zweimal hingucken. Mhm. Ja, und was mich halt positiv gestimmt hat am Ende des Films, war so diese, ne, die ehrliche Herzlichkeit, die dieser Film halt hat, was wir ja bei allen Penny Marshall-Filmen bisher immer wieder gesagt haben, ne, die ehrliche Emotion, ne, auch wenn es manchmal ins Schmalzige geht, was dieser Film auch total tut, aber es ist, fühlt sich immer aus einem ehrlichen Wunsch, positive Gefühle zu verbreiten, eine positive Message zu verbreiten und so. Es ist nicht, was ja oft bei Hollywood-Filmen ist, so zynisch, so irgendwie Schema F Schmalzigkeit, so, ne? Mhm. Und ich finde, bei Penny Marshall wirkt das immer authentisch. Ob man es jetzt mag oder nicht, ist wieder eine andere Frage. Und da war ich dann sehr so, naja, also eigentlich die Wholesomeness dieses Films hat schon für mich funktioniert und die hat mich schon gekriegt und ne, auch am Ende, also ganz viel was in einem, ganz viel von den Kitsch-Elementen, was in einem anderen Hollywood-Film für mich eher abstoßend wirken könnte, hat in dem Film eher noch für mich funktioniert, aufgrund von Penny Marshalls Regiearbeit, aber auch aufgrund der Authentizität, mit der die Schauspieler damit umgegangen sind, ne? Mit der Denzel Washington und Courtney B. Vance und Whitney Houston das Ganze getragen haben. Ne? Da hat sich nie fake angefühlt, nie, okay, wir machen jetzt irgendwie die Formel und wir fühlen uns jetzt gut, weil der Film uns jetzt sagt, dass wir uns gut fühlen sollen. Und ich glaube, dass da auch tatsächlich der Score von Hans Zimmer übrigens, mhm, Oscar nominiert, auch viel beigetragen hat. Also es, ne, es war alles so hart an der Grenze, zu schmalzig, zu aber hat es irgendwie geschafft, auf eine, also für mich dann trotzdem mich emotional abzuholen. Und das rechne ich dem Film tatsächlich sehr hoch an, weil ein Film dieser Art, wenn ein Film dieser Art es schafft, mich emotional abzuholen, das will was heißen, weil das ist so eines der Genres, die ich am wenigsten auf natürliche Art und Weise gucken würde. So, wholesome Familienfilm ist echt so ganz weit weg von meinem Filmgeschmack normalerweise. Und dass der irgendwelche emotionalen Reaktionen aus mir rausgekriegt hat, das ist schon
eine Leistung.
Ja. Ja, und ne, deswegen war ich da so, ja, okay, gebe ich dem jetzt 3,5 Sterne und dann war ich so, das fühlt sich zu viel an. Und dann wurde er sehr religiös. Ne? Ja, jetzt sind wir hier so 2,5-2 Sterne-Territorium. Ja, aber dann, Denzel ist doch sehr gut. Und dann habe ich mich irgendwann auf, was bei mir eben der Midpoint der Sternebewertung ist. 3 Sterne ohne Herz. War dann so der Kompromiss, auf den ich mich geeinigt habe. So. Okay. Also 3 Sterne für die Appreciation ohne Herz, weil die Religiosität und die Schmalzigkeit dann doch halt nicht so meins sind. Ne? Mhm. Und ja, so bin ich verblieben mit dem Film. Und ich war positiv überrascht für das, was ich erwartet hatte, weil nach Renaissance Man und ich habe halt das Poster von dem nächsten Film von Preacher's Wife gesehen und wusste, okay, es geht um einen Engel, der auf die Erde fällt und war so, oh boy, okay, da müssen wir jetzt wohl durch. Ich habe es auch so ein bisschen hergeschoben, den anzuschauen und dann irgendwie, okay, fuck it, ich will den nächsten sehen, jetzt, dann muss ich aber zuerst den sehen, also jetzt gucke ich den einfach, Punkt. Und dann war ich positiv überrascht, dass er mich bei Laune gehalten hat und dass ich nicht den Abschaltimpuls hatte, den ich erwartet hatte. Ein paar Hintergrundinfos zur Entstehung dieses Films, bevor wir in die Diskussion gehen. Disney waren tatsächlich die zu Penny Marshall gekommen sind mit dem Film, mit dem Drehbuch, weil sie spezifisch das als Weihnachtsfilm angelegt haben. Naja, das merkt man auch. Offensichtlich. Das ist der Prototyp eines Weihnachtsfilms. Also die sind quasi mit dem Originalfilm gekommen und mit dem überarbeiteten Drehbuch, mit dem adaptierten Drehbuch haben gesagt, hier, wäre das nicht was, wollen wir machen. Penny Marshall wollte das Drehbuch jedoch anpassen, weil sie weg von der Love Story wollte zwischen der Frau und dem Engel, die sie unsinnig fand, und mehr zu einer Story über einen Priester, der seinen Glauben verliert und wiederfindet. Ne? Hat sie mehr interessiert als irgendwie eine billige Love Story zwischen Whitney Houston und Whitney Houston war da noch gar nicht an Bord, aber zwischen der Frau und dem Engel. Und das Skript, als die zu ihr gekommen sind, wurde auch von Denzel Washingtons Firma Money Lane Entertainment mitentwickelt. Und Denzel Washington hat zu der Zeit gesagt, dass sein Ziel bei allen von ihm produzierten Projekten sei, möglichst viele Chancen zu schaffen für die in Hollywood chronisch unterrepräsentiert sind. Hier zum Beispiel eben einen nahezu komplett schwarzen Cast. Mhm. Ich weiß nicht, wie es hinter der Kamera aussah, da habe ich keine Infos zugefunden. Aber das war auf jeden Fall seine Intention mit den Filmen, die er zu der Zeit selber produziert hat, was ich cool fand. Und er war halt hier eben von Anfang an mit an Bord und in allen Produktionsprozessen mit involviert. Penny Marshall wollte ihn tatsächlich aber lieber in der Priesterrolle haben. Also da hat sie ihn eher mehr gesehen. Aber er hat darauf bestanden, dass er den Engel spielen will. Mhm. Weil, wie Penny Marshall es formuliert hat, er wollte die Cary Grant-Rolle.
Mhm. Lustig, weil es dieselbe Situation bei Cary Grant war.
Ach was, echt?
Man hatte ihn für die Priesterrolle holen wollen. Und der Schauspieler, der dann den Priester gespielt hat, der hätte den Engel spielen sollen. Aber Cary Grant war halt so groß, dass er gesagt hat, nee, ich möchte lieber der Engel sein. Und dann haben sie es auch umfunktioniert.
Okay. Interesting. Okay. Könnte man jetzt bestimmt, wenn ich jetzt den Original gesehen hätte, könnte man jetzt bestimmt drüber reden, was das über das Selbstbild der Darsteller und die Rolle und so weiter aussagt. Aber da kann ich jetzt mit dem Originalfilm nichts zu sagen. ich habe mir hier dann so gedacht, naja, war das die richtige Entscheidung in dem Sinne, dass er hier die Love Story reduziert wurde und es mehr um den Priester selber ging. Aber ich meine, ich glaube, er ist schon ganz gut. Also er macht die Rolle offensichtlich gut. Also das ist, ja. Und ich finde auch Courtney B. Vance als den Priester gut. Deswegen ist es schwer, das irgendwie andersrum zu sehen. Deswegen, ich glaube, es ist schon ganz, ganz gut aufgegangen. Der Film ist Lionel Richies Schauspieldebüt. Was ich nicht wusste.
Ach, witzig. Ich habe ihn noch gar nicht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie Lionel Richie aussieht, ehrlich gesagt.
Er ist der Typ, in dem die Bar gehört. Oder Restaurant oder whatever, da wo sie ihn singt.
Der Jazzclub.
Der Jazzclub, das ist wahrscheinlich das richtige Wort.
Ja. Okay, das ist Lionel Richie. Alles klar. Der Name, ich meine, ich weiß, ich kenne Lieder von Lionel Richie, aber ich wusste einfach nicht, wie er aussieht.
Google ihn, du hast ihn garantiert schon mal gesehen. Das ikonische Look halt einfach. Es gibt so ein paar Bilder von ihm, die kennt man einfach.
Ah!
Ja, genau.
Okay, ja.
Thought so.
Okay, okay.
Der Bart ist ikonisch.
Ja.
So. Whitney Houston hat Penny Marshall an Bord geholt und die bekam $10 Millionen für ihre Rolle in diesem Film, was sie zur bestbezahltesten schwarzen Schauspielerin ihrer Zeit machte. Das ist heute sicherlich nicht mehr aktuell, aber damals eine Rekordsumme.
Krass.
Damn.
Ja. Good for her. Das Lustige ist, ich habe jetzt vor kurzem mal in einem Podcast so aufschlüsseln gehört, so diese Summen, die man immer so hört, ne, die irgendwie Regisseure oder Schauspieler, Drehbuchautoren und so weiter in Hollywood zu kriegen. Und so ein Podcast, den ich neu angefangen habe, die haben ja so runtergebrochen, was das in realem Geld heißt meistens, was da von bei den Leuten tatsächlich nach Steuern, Abgaben an Agents, Manager und so weiter hängen bleibt. Das ist so viel, ist so wenig. Das hat diese Summen so mal ein bisschen in Perspektive gebracht. Das fand ich ganz interessant. Ja, weil also musst du überlegen, ja, die geben ja 10% an Agenten ab, 10% an Manager, wenn es dann noch irgendwelche anderen, ne, vielleicht bis zu 5% noch an irgendwelche anderen Beteiligten. Mhm. Das sind schon mal so 20-25% weg. Dann hast du wenn du in Los Angeles wohnst, hast du Federal Taxes, State Taxes und Taxes lokal, für die Stadt, ja. Lokale Taxes, was nochmal so 60% sind, dann sind 85% weg und bleiben so 20-15% hängen am Ende.
Mhm. Alright.
Dann macht es schon irgendwo Sinn, wenn jemand irgendwie ein paar Millionen dafür kriegt und dann bleibt am Ende so eine übrig und davon musst du ja auch ein paar Jahre leben im Zweifelsfall. Also.
Weil man ja nie sicher
ist. Ist trotzdem nicht wenig Geld, aber es ist so eine Perspektive und so.
Ja, deswegen machen sie dann alle ihre Kohle irgendwo anders, wenn dann alle zu fucking Landlords.
Und, keine Ahnung, jeder zweite männliche Schauspieler macht irgendein Alkohol-Business auf oder so.
Oder so, ja.
Gin, Whisky, die haben doch alle, also George Clooney, The Rock, Ryan Reynolds, die haben alle irgendein
oder
Alkohol.
Oder ja, jetzt gerade sehe ich, ich fand's so lustig, die letzten Wochen war Pedro Pascal immer so die first TikToks über ihn halt, als Last of Us noch am Laufen war. Und dann habe ich direkt danach, ist er auf so einem Mobile Game, hat er einfach so eine Commercial dafür gemacht. So random. Machen halt einfach überall noch kleine Sachen.
Da wird sein Agent wahrscheinlich was dann kriegen. Aber das ist dann immer so, wenn das nicht explizit irgendwas Filmisches ist, dann fällt irgendeine, also ne, wenn das dann der Agent nicht vermittelt hat, dann kriegt der ja nichts so. Also deswegen so diese Sachen, die sie dann so, ne, die jetzt keine Filmjobs sind.
Mhm.
Das kommt man oft dann um diese Sachen schon rum. Anyway, lass mal anfangen, über den Film zu reden. Ich habe noch ganz schön viel andere Sachen, die so Hintergrundinfos, die an dem Dreh so passiert sind, aber ich glaube, die streue ich eher so immer mal ein. Ich fange wie immer an. Habt ihr eine Szene, eine Performance, einen Moment, über den ihr als erstes reden wollt, der euch besonders hängen geblieben ist?
Ich glaube, das Ende. Ich glaube, ich würde gerne über das Ende reden.
Ja, lass über das Ende reden.
Weil ich glaube, da war ich dann an Bord mit dem Film, weil da die Wholesomeness irgendwie funktioniert hat für mich. Also weil so ein bisschen dieses, okay, für alle endet es gut, kann ich im Kontext von so einem Film so richtig gut appreciaten. Und da fand ich auch die Musik dann gut, weil sie es angemessen angefühlt hat. Zumal, gleichwohl, was ich irgendwie vorhin schon angesprochen habe, dieses, okay, wir haben Gefühle füreinander und jetzt erlöscht jetzt ihre Erinnerung an ihn und geht. Und ja, unabhängig davon, ob es ein Engel ist oder nicht, das hat sich irgendwie komisch angefühlt. Vielleicht auch mit dem Hintergrundding irgendwie, dass er am Anfang diese Rede, diese Predigt hat, dass der Reverend am Anfang diese Predigt hat, wo es um Temptation geht, und da hatte ich die ganze Zeit irgendwie so das Gefühl, ist sie schon mal fremdgegangen? Ist es irgendwie so eine Backstory von den beiden? Ich meine, das ist ja eine alte Rede, wo es quasi um die Mutter, also wo es vermutlich um die Mutter ging. Also, weil, also das ist ja, sie sagt ja, hast du eine von Daddys alten Reden ausgepackt, Predigten. Und die Mutter ist ja sehr scharf auf Kerle.
Ja.
Und da habe ich mir gedacht, vielleicht ist sie fremdgegangen. Keine Ahnung.
Why not? Also die Verbindung habe ich noch nicht gezogen, aber das kann ich tatsächlich sehen. Aber lass gerne darüber mal reden, über diesen Aspekt, weil das ist mir auch hängen geblieben, weil ich habe mir gedacht, also ich fand es sehr gut, auch jetzt, also da kannst du gleich mehr dazu sagen, Ted, aber zu dem, was ich weiß über den Cary Grant Film, wo der die Love Story oder ne, der Engel verführt die Frau, whatever, dass das viel mehr der Fokus ist. Ich fand das, die Herangehensweise hier deutlich besser im Kontext, und ich fand das, also jetzt mit dem Wissen über den alten Film, fand ich es besser, und wenn ich jetzt nur von diesem Film wüsste, fand ich das eigentlich ganz gut gehandelt, weil eine tragische Liebesgeschichte von wegen, wir wissen beide, da ist irgendwas, aber wir beschließen beide, wir sind erwachsen und nichts Gutes kommt daraus, wenn wir das machen, kann, finde ich, viel emotionaler sein als, ja, okay, wir leben das jetzt aus oder so, ne? Okay, zwei erwachsene Menschen, die sich diese Entscheidung, ja, okay, wir sind irgendwie an einem Punkt angekommen und das war eine gute, schön, dass wir uns kennengelernt haben, aber weiter geht es nicht aus beidseitigem Interesse. Und auch so, ne, er beschließt dann, okay, ich lösche irgendwie die Erinnerung und ich habe meine Aufgabe hier gemacht und das ist auch okay so. Ich finde das eigentlich emotional sehr zufriedenstellend und fand das sehr schön. Mir ging es genauso wie dir, dass dieser Unterton und diese Rede, diese Predigt am Anfang mit diesen Temptation ist böse, bla bla bla, und dieser Unterton von wegen, wir müssen, also ne, dieses christlich, sehr christlich geprägte, eine Ehe ist eine Ehe und daran muss man festhalten, komme, was wolle.
Ja.
Das fand ich sehr ätzend. Und das hat es ein bisschen versauert. Diese eigentlich emotional, finde ich, zufriedenstellende Geschichte, die die beide haben. Und ich glaube, ohne minus diesen religiösen Unterton, ne, der ja in sowohl diese Temptation predigt, als auch dieses weirde, ja, Ehe ist heilig, komme, was wolle, wir müssen aneinander festhalten, auch wenn wir uns hassen würden, so, ne? Was ja hier nicht der Fall ist, ne? Das ist ja gar nicht, was der, ne? Die Ehe ist ja dann schon gerettet und fühlt sich auch authentisch an, so, aber dieser Unterton ist trotzdem da. Wenn das nicht da wäre, dann wäre das, glaube ich, eine sehr zufriedenstellende Geschichte. So rein emotional.
Ja.
Und war es auch immer noch, aber war halt so ein bisschen, hat ein Geschmäckle gehabt, so.
Ja, es ist irgendwie dieses, wir sind jetzt auf immer zusammen. Wir haben diese Beziehung für immer und ewig. Die Ehe ist bindend bis in den Tod. Finde ich einfach, keine Ahnung, es ist einfach nicht gut. Es ist einfach kein gutes Bild.
Unsere eigenen Sicht auf die Institution der Ehe. Da könnte ich jetzt einen Rant ablassen, aber ja, genau, sehe ich halt aus. Es ist halt einfach Bullshit-Sicht, aber gut.
Also es gibt ja die Pureflix-Variante irgendwie von diesem Film.
Oh, fuck. Natürlich gibt es die.
Wo, ich weiß nicht, ob da ein Engel vorkommt, aber es geht, der heißt War Room, glaube ich.
Oh ja, das habe ich sogar schon mal gehört.
Ja, ja, der ist von ein paar Internetkritikern verrissen worden. Und da ist quasi der Mann behandelt die Frau einfach wie Scheiße, und ihre Lösung ist es, dass sie in ihren War Room geht, und das ist halt irgendwie ihre Abstellkammer, und da betet.
Oh fuck.
Und das ist irgendwie
quasi ein Propagandatool, hier, bleib in deiner abusive Relationship.
Genau, und ich kann mich erinnern, effektiv läuft es am Ende drauf raus, dass er sich kein Stück ändert und sie halt akzeptiert, dass er scheiße ist, und das ist dann das Happy End. Und da hat dieser Film doch wenigstens dieses doch schon, also im Kern für meinen Geschmack schon nicht ganz gute Sicht, nicht ganz gesunde Sicht auf Ehe, oder nicht Ehe, auf Zusammen, auf Partnerschaft.
Ja.
Dieses wenigstens ein gesünderes, weniger krankes Bild.
Nee, also er hat ja diese Sicht. Er hat diese, wie ich finde, sehr toxische Sicht. Okay, Ehe ist auf jeden Fall für immer und heiliger Bund, Bullshit, Blödsinn, kann man ja anders sehen, aber ne, hier sehe ich halt nicht so. Finde ich jetzt eine toxische Sicht, die der Film hat. Die hat er, aber die Ehe, die er porträtiert, ist halt nicht toxisch.
Mhm.
Na, klar, der Typ ist irgendwie überarbeitet und die beiden haben sich vielleicht so ein bisschen auseinandergelebt, aber sie sind beide eigentlich gute Leute, er ist nicht scheiße zu ihr. So, ja, in keiner Weise. Also, wenn, dann erinnere ich mich jetzt gerade nicht mehr dran. Es gibt keine, also das ist eher was sich auseinandergelebt hat, weil er ihr zu wenig Aufmerksamkeit schenkt und ne, weil man dazu eingespannt ist mit seiner Arbeit. Und wie sich die meisten Ehen halt auseinanderlegen.
Genau,
ne? Also, es ist nicht so, da ist jetzt kein irgendwie Abuse-Element in irgendeiner Weise drin, was es dann eklig gemacht hätte. Und deswegen konnte ich das akzeptieren.
Ja, total. Und ich kann es auch gut, es ist auch so realistisch einfach. So diese Nummer 1 Ehenkiller, einfach dieses Tod durch Desinteresse.
Und der ist halt sehr eingespannt mit seiner Arbeit, da hat er halt eine andere Erfüllung, ne? die noch stresst und so weiter, und sie hat sowas halt nicht. Ne? Darum geht es ja auch so ein bisschen. Und dann findet sie halt mit Denzel Washingtons Charakter, findet sie das, was sie mal glücklich gemacht hat. Das, oder sie hat das ja, Singen im Chor, also ne, das ist ja was Erfüllendes, aber sie hatte das halt auch außerhalb des Chors und das kann sie mit Denzel Washington wieder erleben, deswegen sparkt das ja dann auch und so. Und das, ne, da ist eigentlich ein sehr erwachsener Film drin. Und deswegen meine ich auch, ich finde es eigentlich gut, dass die Beziehung zwischen ihr und dem Engel nicht ausgelebt wird, sondern dass zwei erwachsene Menschen entscheiden, erst ist besser, es nicht zu tun. Ne? Eine erwachsene Entscheidung treffen, die schmerzt und die, ne, aber es ist eine erwachsene Entscheidung. Es ist einfach, da ist es nicht kitschig. Und ne, auch die Ehe, wie sie porträtiert wird, ist nicht geschönt. Ne? Das löst sich dann alles am Ende in Wohlgefallen auf und so. Aber bis dahin ist es eigentlich ein sehr erwachsenes, realistisches Porträt von einfach Beziehungsgeflechten.
Ja.
Und das wusste ich zu schätzen einfach.
Ja, es ist halt noch alles in noch, das haben wir auch schon letzten Male erwähnt, diese 90er-Happiness, die man einfach hat in dieser Dekade. Und das Problem, was das Ehepaar hat, ist im Prinzip das Problem, was die meisten Protagonisten in den 90ern haben, ist, dass sie verlernt haben, das alltägliche Leben zu schätzen und einfach so sich im Stress verlieren und nicht mehr wirklich wissen, wie man Spaß haben kann und Freude haben kann. Das ist so im Prinzip so dieselbe Lesson, die Bill Murray in Groundhog Day lernt, ist so, jetzt mag ich meine Mitmenschen und ich mag es, denen Freude zu bereiten und alle Schmarrn, aber ja, ist halt dieses Setting, es ist halt gecaked in dieses Setting, diese Erwachsenen-Themen, weil du hast die ganze Zeit diese erwachsene Entscheidung jetzt erwähnt und ich habe mir gedacht, so, das ist halt einfach mal einer meiner Lieblingsfilme, ist halt In the Mood for Love, ist einfach zwei Leute, die trotz ihrer Anziehung die Entscheidung treffen, nicht dem hinterherzugehen, obwohl ihre jeweiligen Partner sie betrügen miteinander. Und dann ist es halt so, ja, okay, hier ist es halt auch zwei erwachsene Leute, die was merken und dem halt nicht hinterhergehen, wegen ihren erwachsenen Responsibilities im Prinzip einfach. Was lustig ist, jetzt mache ich die kleine Tangente zum Original.
Oh ja. Oh ja, ich bin gespannt.
Und zwar im Original ist es gar nicht so. Cary Grant es ist mehr eine Romanze, als dass zwei Leute sich wirklich finden. Cary Grant ist auch nie so wirklich, der ist nicht so der Verliebte in die Welt der Menschen. Er kommt halt als Engel und er flirtet halt. Er ist halt Cary Grant. Also, das ist halt das, was er macht. Und tatsächlich so, das ganze Setting ist anders. Also, wir haben keinen Konflikt beim Bishop. Also, jetzt hier ist es der Bishop. Wir haben keinen Konflikt über seinen Glauben. Wir haben keinen Konflikt mit Geld, weil die wohnen in einem Riesenhaus. Die haben zwei Gehilfinnen, die da, und auch eine Butlerin und so. Und bei ihm ist ja das Problem, dass er sich, ich weiß nicht wie, er kommt irgendwie in die Situation, dass er von einer alten, verwitweten Dame halt Geld spenden lassen. Also er muss sie anbetteln, Geld zu spenden von den reichen Leuten. Und die will halt nur Geld spenden, wenn eine Riesenkathedrale für ihren toten Mann errichtet wird und nach ihm benannt wird. Und es ist so sein Konflikt in der Kirche. Und halt alles andere ist halt so, er ist halt busy. Und dann ist er halt auch schon weg. Und dann können wir uns auf die Romanze konzentrieren. Und dann ist halt Cary Grant so ein bisschen da. Und das Lustige an dem Film ist so, auch, dass sie so ein paar Special Effects haben. Dann steht er so da und wichtelt mit seinen Fingern. Und dann sieht man so ganz, so diese Old Animation Style. Er macht halt so, um Briefe zu sortieren. Und dann sieht man sie, weißt du, so gezeichnete Briefe so hin und her fliegen, als ob er da zaubern würde. Und lernt einen anderen Mann kennen, dem er das Glas immer voll macht. Das heißt, er nimmt so einen Stamperl. Und dann sieht man die Flüssigkeit wieder voll werden und dann gibt es ihn zurück. Und spielt so kleine Sachen, kleine Tricks an Leute und hat so, er hat mehr seinen Spaß, als dass er wirklich was viel für Leute machen will. Und währenddessen hat er einfach die Romanze mit der Frau, mit Loretta Young. Und mehr ist es nicht. Mehr als Geflirte ist es halt wirklich nicht. Und die Leute, und vielen Leuten ist auch klar, das ist ein Engel. Weil das kann ich mir nicht erklären. Weil der eine Professor, der jetzt irgendwie sein Buch schreibt, der so, hey, ich habe einfach eine never-ending Portweinflasche. Die wird einfach nicht leer. Schau dir das an. Der Bischof kommt vorbei und so, hey, schau dir das an, das kann doch nicht sein. Der Typ, der ist kein normaler Mensch.
Irgendwas ist hier falsch.
Ja, genau. Und deswegen haben wir so viel von dem Unterton, existiert im Original gar nicht. Es ist eher einfach, ja, so ein halb Weihnachtsfilm, weil er natürlich halt auch zu Weihnachten spielt, und halb einfach so eine Cary Grant Vehicle. Halt so ein bisschen halt geflirte, so ein bisschen seinen Charme auspacken. Und das macht er halt auch sehr schön auf seine Weise auch. Also die zwei Hauptdarsteller sind da schon sehr gut gewählt. Und dass sie auch sich selber die Rollen ausgewählt haben. Die machen das auf ihre Weisen, aber halt beide extrem charmant. Und es macht so viel Spaß, bei beiden zuzuschauen. Und hier ist es tatsächlich eine sehr viel leichtere Sache. Und es ist sehr viel episodischer, weil es einfach nur darum geht, ah, die eine Situation, wo er so ein bisschen seine Magic im Spiel hat, die andere Situation, wo er ein bisschen Magic im Spiel hat. Und dann gibt es eine sehr schöne Sequenz, die sieht man auf dem Poster, da gehen sie Schlittschuh laufen. Und es fängt dann damit an, wie zwei Schauspieler Schlittschuh laufen. Und dann gehen wir zum White Shot, dann sehen wir sie nicht mehr. Und dann wird es im Prinzip zu so Modern Times Charlie Chaplin Schlittschuh-Parodie. Also es wird so halb Slapstick, halb romantisch. Mhm. Es ist genauso wie diese halt in Modern Times die Sequenz, wo er Rollschuh fährt und so fast runterfällt immer die ganze Zeit.
Okay.
Weil es auch mit Komik gespielt wird. Also es sind halt dann drei super professionelle Schlittschuh- oder halt Tänzer, die halt dann sehr fake, stolperhaft Schlittschuh laufen, aber halt auch extrem gut. Und es ist auch so eine 5-Minuten-Sequenz, die sich halt auch richtig lang zieht, die aber mega Spaß macht zum Zuschauen, so richtig, also Old Hollywood-Style. Und ja, ansonsten ist es halt eine sehr, sehr fokussiert auf die Beziehung zwischen, auf die Romanze zwischen denen. Der Bischof, der ist kaum da. Der ist richtig im Hintergrund, den interessiert eigentlich keiner. Auch jedes Mal, wenn es zu ihm zurückgeht, ich so, ah, ja, okay. Aber ja, das ist so der große Unterschied. Deswegen, ich glaube, Penny Marshall hat da schon viele interessante oder versucht, interessantere Perspektiven zu finden in dieser Geschichte.
Ja.
Und hat auch viel mehr interessantere Sachen reingesteckt. Und hat es auch eigentlich ziemlich, ziemlich gut geschafft, einfach diese Geschichte 50 Jahre später zu updaten. Also beide, ich finde beide Versionen ziemlich schön. Mhm. Also halt ein schöner, schöner Weihnachtsfilm mit zwei charmanten Frontmen. Aber ich glaube, Penny Marshall hat da schon so einen guten Instinkt, so ein bisschen mehr aus so einer Story rauszuholen. Und auch von Anfang an dieses, dass sie sich nicht entscheiden wollte für einfach dieses Verlieben, sondern auch, so, auch den Aspekt vom Preacher, noch vom Priester reinbringen wollte. Mhm. Ich finde das eine sehr, sehr interessante und eine sehr gute Entscheidung.
Ich meine, das klingt nach einem interessanten Film, finde ich, die Cary Grant-Version, aber mehr, also okay, das klingt halt nach einer ganz lustigen Cary Grant-Romantic-Screwball-Comedy.
Ja.
Fluff-Ding.
Fluff. Ne? Es ist definitiv mehr Fluff als das Remake.
Wofür man ja gerne Cary Grant-Filme anschaut. Ich habe vor kurzem in einem so used gebrauchten DVD-Laden so eine ganze Cary Grant-Box gekauft für ein paar Euro, weil ich mir gedacht habe, ja, geil, also natürlich, ich schaue mir gerne Cary Grant Fluff an, also der hat einfach viele gute Filme dieser Art gemacht. Also klingt nach was, worauf ich Bock hätte. Muss ich mal gucken, ob der Film in dieser Box drin ist, ehrlich gesagt. Fällt mir gerade ein.
Könnte aber sein, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist nicht so, gehört nicht zu seinen Top, irgendwie, ich glaube nicht in seinen Top 10 ist er nicht, aber den kennt man schon wahrscheinlich so als Weihnachtsfilm.
Ja, genau, soweit ich bei der Box gesehen habe, da waren so 2, 3 richtig Bekannte drin und dann ganz viele, wo ich keine Ahnung habe. Also wahrscheinlich eher die unbekannteren, billigeren, die dann noch Filmmaterial sind.
So die 3 großen Hitchcock-Filme und dann alles andere, so, ja, keine Ahnung.
Ja, genau. Also gut möglich, dass er da drin ist, ehrlich gesagt. Ja, aber also tatsächlich jetzt nach dem, was du gesagt hast, gefallen mir viele der Entscheidungen, die ja nicht alle von Penny Marshall sind, sondern also ganz viele ja in der Drehbuchphase schon gemacht wurden. Also ja, das Weg von der Love Story ist ihr Ding, aber auch allein das schon in eine Black Neighborhood zu setzen, die von Gentrifizierung bedroht ist und dass der Konflikt des Priesters ist, dass er halt damit zu kämpfen hat, irgendwie halt ne, die Probleme, die Leute in dieser Neighborhood halt so haben, ne? Also ne, mit dem Teenager, der da fälschlicherweise droht unter die Mühlen der Justiz gemahnt zu werden.
Ja, sowas ist halt gar nicht, also das ist komplett neu, ja.
Ja, also ne, so die ganzen, also den Social Aspekt, den dieser Film beschließt zu behandeln, ist halt sehr viel stärker als einfach ein Fluff-Piece über einen Engel, der sich in eine Frau verliebt.
So, total. Weil, wenn man halt diese Parallele zieht, also wir haben diesen C-Plot über den Teenager und im Criminal Justice System und dass er ihnen da helfen muss. Und der C-Plot vom Original ist halt, ist halt einfach ein alter Mann und es sind diese Rambling-Side-Charaktere, die man kennt aus den 40ern. Der einfach, der ist einfach so dieser Schauspieler, der liebt sich einfach selber zuzuhören. Und der macht da Monologe über irgendwelche Themen und es ist halt, er stellt sich halt raus als ein Geschichtsprofessor, der seit 20 Jahren sein Buch über Rom schreiben will, aber es nicht schafft. Und dann kommt Cary Grant, der Engel, und er gibt ihm so eine Münze und dann so, wusstest du, das ist eine Münze, mit der hat Kleopatra ihr Hotel in Rom gezahlt, als sie zu Besuch war. Mhm. Und ist die einzig übrig gebliebene Münze. Die anderen 99 Münzen, die wurden von Caesars Ehefrau konfisziert, weil sie da suspicious war. Also einfach random shit.
Er inspiriert den Typ, sein Buch zu schreiben.
Ja. Und er kann auch auf magische Weise, kann er auf einmal Sachen lesen, die niemand lesen kann. Oh, it's an ancient language and all of a sudden I could read it as if it was English.
Okay, alles
klar. Mm. Und es hat so bis zu seinem gewissen Grad einen Charme, aber da sieht man so, wie ein bisschen wie belanglos so der C-Plot ist. Also ja, okay, es ist halt random stuff.
Ja, das ist halt so das Valide, ne? Auch der inspiriert jemanden und so, aber es hat einfach sehr viel mehr Gewicht. Mm. So Setting und Kontext, den dieser Film halt wählt. Was, glaube ich, viel durch Denzel Washingtons Firma, ne, was ich ja am Anfang gemeint habe, durch das, was er mit seiner Firma erreichen will, begründet ist.
Ja. Ich wollte noch hinzufügen, die Übersetzung der Filme jeweils ist übrigens auch nicht konsistent. Die Übersetzung von The Bishop's Wife ist, jede Frau braucht einen Engel.
Mm. Ja, das klingt nach einer deutschen Titel aus den 40ern, ja. Mhm.
Mhm. Ja. Yep. Mhm. Jede Frau braucht einen Cary Grant.
Ich meine, da würden wahrscheinlich viele zustimmen. Also, ja, maybe not wrong.
Maybe not wrong.
Ich hätte noch ein paar Hintergrundinfos oder Sachen, die so am Set passiert sind, weil das ist ein Film, der durchaus von ein paar Problemchen geplagt war oder Unfällen und so weiter. Also, weil sie auch viel on location gedreht haben in rougheren Neighborhoods, wo halt Sachen passiert sind. So, ne? Also, an einem Drehtag ist zum Beispiel in der Nähe des Sets ein Haus niedergebrannt.
Oh.
Einfach. Also, ob nirgendwo gefunden, warum, aber es ist halt einfach passiert. Und tatsächlich sind mehrere Crewmitglieder wohl in das brennende Haus reingerannt und haben es geschafft, ein Kind zu retten. Und tragischerweise sind zwei andere Kinder bei dem Ding ums Leben gekommen. Aber ein paar der Crewmitglieder haben halt ziemlich heldenhaft agiert und haben es tatsächlich geschafft, das Leben eines Kindes zu retten, was ich krass fand. So, ne?
Ja.
Stehen und liegen gelassen und das war Teil des Arbeitstages an dem Tag.
Ja.
Und was eher lustigere Anekdote ist, bei einer Außenlocation war wohl ein Anwohner sehr pisst auf die Produktion, weil die Trucks halt die ganze Zeit die Straße verstopft haben und alle Parkmöglichkeiten weggenommen haben, dass er quasi so einen kleinen Nachbarschaftskrieg mit der Produktion angefangen hat und quasi immer gelauscht hat, immer wenn Penny Marshall Action gerufen hat, hat er seine Musikanlage auf Anschlag gedreht, um quasi die Takes zu ruinieren. Und ich meine, konnten die nicht wirklich was dagegen machen, weil du kannst sie ja nicht zwingen, seine Anlage leise zu machen. Also die Lösung, die sie gefunden haben, ist, dass sie einfach die Worte Action und Cut vertauscht haben, sodass sie halt immer zum Start des Takes Cut gerufen hat und zum Ende des Takes Action und dann hat er halt seine Musik in den Drehpausen laufen lassen.
Smart. Sehr, sehr schön.
Die kleinen Problemchen, mit denen man beim Film dreht, mit denen man nicht rechnet, wo man sich dann denkt, du Arschloch, weißt du, wie viel uns jede Minute, die du uns kostet, Geld kostet, du Penner.
Ja.
So. Was ich ganz lustig war, die Kirche, in der die gedreht haben, die Außenlocation, ich glaube, es war die Außenlocation, weil sie hatten zwei unterschiedliche Kirchen, eine war die Innenlocation, eine war die Außenlocation. Eine der Kirchen hat aus den Mietzahlungen, die die Filmproduktion der Kirche gezahlt hat für die Drehzeit, hinterher ihren Boiler und ihr gesamtes Heizungssystem erneuert. Was ich lustig finde, weil darum geht es.
Live imitating art.
Live imitating art. Genau. Ist auch Teil der Wholesome-Geschichte dieses Films. Ne? Mhm. Es hat denen die Möglichkeit gegeben, das zu tun, was die Kirche im Film tun möchte. Und eine Sache, ich habe mich nie besonders viel bisher mit Whitney Houston beschäftigt, weil ich meine, die hat macht Musik, die ich. Das ist nicht so meine Musik, deswegen hatte ich nie irgendwelche Berührungspunkte. Kam vor kurzem ein Whitney Houston Biopic raus, das ich mir damals nicht angeguckt habe. Vielleicht nach dem Film habe ich mir jetzt gedacht, jetzt sollte ich es mir eigentlich anschauen. So.
Tragische Lebensgeschichte halt einfach.
Ja, ich habe jetzt nur Sachen überflogen, weil ich halt im Kontext jetzt das mit dem Film so ein paar Sachen gelesen hatte. Ja, tragische Lebensgeschichte ist hier nicht das Thema, aber eine Sache hier zu dem Film, wo ich halt über sie gelesen habe, ist, dass sie später gesagt hat, dass ihr Drogenproblem zum Zeitpunkt der Dreharbeiten wohl schon ziemlich schlimm war.
Oh.
und dass sie quasi keinen Drehtag ohne Drogenkonsum abgeschlossen hat, in irgendeiner Form Drogenkonsum, mal mehr, mal weniger. Interessant fand ich, dass Penny Marshall in ihrer Autobiografie gesagt hat, dass sie davon, also wenn das der Fall war, davon nichts mitbekommen hat. Also auf jeden Fall war sie, war sie eine Functioning Addict sozusagen, so dass, also zumindest die Regisseurin davon nichts mitgekriegt hat. Gut, was jetzt nicht, ja doch, das heißt schon was, weil als in der Regieposition, du beschäftigst dich ja nur mit den Schauspielern und deren Befindlichkeiten und so, also das fand ich krass. Und jetzt werde ich mir wohl das Whitney Houston Biopic anschauen müssen, um mehr Kontext zu kriegen, I guess. Und zu gucken, ob diese Zeit da porträtiert wird, weil ich habe keine Ahnung. Weil ich, als das Whitney Houston Biopic rauskam, habe ich mir nur gedacht, ach, ich habe, es wirkt wie jedes andere Biopic auch. Da war doch gerade das Aretha Franklin Biopic vor kurzem raus und das war auch so, wie jedes andere Music Biopic auch. Ja. Also muss ich mir jetzt, habe ich mir eben so gedacht, muss ich mir jetzt das Whitney Houston Biopic auch noch angucken? Fühlt sich, als hätte ich den schon gesehen. Aber
nach Work Hard muss man sich keins mehr anschauen.
Ja, genau. Und jetzt nach dem Film habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich zumindest so ein bisschen einen Anhaltspunkt für Whitney Houston, was ich davor nicht hatte. Also jetzt habe ich schon Interesse, den zu gucken. Okay. Und noch eine Sache zu dem religiösen Unterton, über den wir gesprochen haben. Penny Marshall, also selber nach allem, was ich so gelesen habe oder das bisschen, was sie drüber geredet hat, keine besonders religiöse Person. Sie hat später in einem Interview gesagt, dass der religiöse Unterton, und es, zu der Zeit gab es wohl einige Hollywood-Filme, die, ne, war so ein Trend halt einfach, dass es so Filme mit so einem leicht religiösen Touch gab.
Ungefähr zu dieser Zeit ist auch irgendwie sogar mal so ein christliches Lied auf der Top 1 der Charts gelandet. From a Distance. Das ist irgendwie so ein, das ist auch immer noch recht populär. Also nicht, also immer noch recht populär im Sinne von, das ist irgendwie so in der Consciousness des Durchschnittsamerikaners drin.
Noch nie davon gehört. Aber ich meine, ist auch irgendwie anderes Thema, können wir gleich drüber reden. Ja. Aber was Penny Marshall dazu gesagt hat, ne, zu dem Film und zum generellen Trend der Zeit so, hat sie gemeint, dass es aus ihrer Sicht weniger was mit Gott zu tun hat, also mit spezifischer Religion, bla bla bla, und mehr damit, also wie sie jetzt auch diesen Film gesehen hat, ne, dass es für sie weniger was jetzt mit einer Religion oder einem Gott, wie auch immer, zu tun hatte, sondern mehr damit, an irgendwas zu glauben und moralisch richtig zu handeln. Das war so mehr, was sie damit verbunden hat und wie sie das gesehen hat. Und ich glaube auch, so nach allem, was ich gelesen habe, dass die stärkere Religiosität in diesem Film gezielt von Denzel Washington und auch von Whitney Houston kam, die beide sehr religiös, also religiöse, Whitney Houston war sehr religiös, Denzel Washington ist sehr religiös. Und Penny Marshall war zur Recherche auch in den jeweiligen Gemeinden, Kirchengemeinden von den beiden und hat sich so angeguckt, wie die so agiert haben, ne, um sich so inspirieren zu lassen, was so die Gospel-Szenen dieses Films sein könnten. Also dieser Unterton, also dieses spezifische Unterton war, also in dem Fall wahrscheinlich eher auf Denzel Washington zurückzuführen, der das Drehbuch zuerst entwickelt hat, weil sie nach allem, was ich so gelesen habe, nicht, also schon religiös aufgewachsen, aber halt so, ne, wie die meisten Leute so.
Ja.
Ich gehöre da schon irgendwo dazu, aber
Hollywood ist meine Religion.
Ja.
Oder bei ihr war es TV.
Ja, genau. Also sie vielleicht war sie es im Privaten und hat das nicht so rausgelassen, aber so nach allem, was ich so über sie gelesen habe und von ihr gehört habe, Interviews gesehen habe und so, sie wirkt mehr wie jemand, der so, keine Ahnung, auf dem Papier vielleicht irgendeiner Kirche angehört, aber dafür zu sehr an dem Hollywood-Lifestyle und allen Sünden, die das mit sich bringt, Spaß hatte. Ich weiß nicht, ob wir in irgendeiner Episode schon mal erwähnt hatten, dass sie und Carrie Fisher, die waren ja, also das hatte ich gesagt, dass die ja beste Freundinnen waren.
Ja.
Ne? Aber hatte ich schon mal erzählt, dass die eine ganze Zeit lang, also keine Ahnung, über so ein 10, 20 Jahreszeitraum legendäre Geburtstagsfeiern geschmissen haben, wo sie quasi zusammen Geburtstag gefeiert haben, wo quasi ganz Hollywood immer aufgetaucht ist. Und Leute die Party gecrashed haben und es hat immer in Penny Marshalls Haus stattgefunden und da sind dann immer alle möglichen Leute, die auch nicht mal auf der Gästeliste, also ne, das war wirklich so ein Fixed-Punkt jedes Jahr, war immer so, okay, wann findet die Carrie Fisher Penny Marshall Geburtstagsfeier statt, weil dann lassen wir es alle richtig krachen.
Du hast uns ein Interview geschickt, in dem das so angedeutet wird, aber ich glaube, eben im Podcast haben wir es noch nicht erwähnt.
Ach, ja, genau, stimmt, ja, das habe ich gemacht, ja, genau, kann man mal googeln, hab in unsere Slack-Gruppe so ein Interview geschickt von Carrie Fisher und Penny Marshall, wo sie halt beide interviewt wurden und wo das auch angesprochen wurde, ja, aber das war sehr lustig. Kann ich auch nur empfehlen, mal so ein bisschen reinzulesen, weil da sind ein paar sehr lustige Geschichten daraus hervorgegangen. Mhm. Irgendwann haben sie es dann aufgehört, wo sie ein bisschen älter waren, weil sie halt, weil dann Carrie Fisher auf jeden Fall einen Entzug mehrmals gemacht hat und das halt ein Problem wurde, aber.
Ja.
Ja, dann wird's schwer.
Ja. Irgendwann haben sie dann gesagt, okay, jetzt wir müssen damit aufhören. Das schlägt zu sehr über die Stränge, aber eine Zeit lang war es wohl Highlife. So, gibt es noch irgendwas, was ihr zu Preacher's Wife sagen wollt? Sonst würde ich zum, zum Release dieses Films kommen.
Ja, nee, also.
Ah, nee, ich will noch eine Sache zum Original verlieren.
Oh, ja, ja, ja.
Weil einfach, das war so strange, dass das einfach erwähnt gehört. Und zwar, okay, wir haben ja in dem Film haben wir so überall so kleine Magie. Also überall so ein bisschen beeinflusst in beiden Filmen. Aber dann kam so eine Szene im Original, wo Cary Grant geht mit der Bishop's Wife, gehen sie zur Kirche und dann ein Junge fängt an, eine Christmas Carol oder so ein Kirchenlied zu singen. Und dann fängt ihn an, Cary Grant zu dirigieren und langsam so einfach aus dem Nichts erscheinen einfach so 30 zwölfjährige Buben. So einer nach dem anderen.
Okay.
Die, wo halt impliziert wird, die zaubert er ja gerade her.
Okay.
Also die manipuliert er irgendwie, dass die halt alle herkommen und alle perfekt so, alle joinen das Lied an der perfekten Stelle und das wird immer lauter und immer mehr und einfach weird.
Right. Also
diese Implication, dass einfach so, okay, hier 30 Buben, die alle weniger als 2 Minuten gerade weg sind, alle sollen herlaufen, um für meine neue Romanze hier ein Lied zu singen. Weird.
Ja. Yeah.
Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich nicht so ein Film, den sich Leute anschauen werden, deswegen wollte ich das mal erwähnt haben. Das war einfach, einfach eine komische kleine Szene.
Ich vermeide den, jeder Bischof hat 30 Buben irgendwo im Keller eingesperrt.
Ja. Oh, fuck.
Ja. Well then. Eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, weil fand ich interessant, weil du es vorhin gesagt hast, Ted, dass es in den 90ern gerade so eine ganze Reihe von Filmen gab, wo es mehr darum ging, so, ja, das Leben schätzen, die kleinen Dinge im Leben schätzen lernen, bla bla bla, ne?
Mhm.
Da kam mir vorhin so, ich glaube, ja, da gab es so einen ganzen Trend dazu und ich glaube, das geht so Hand in Hand mit so dem Vibe der 90er, wo ja auch so dieser Begriff The End of History herkommt, ne, wo Leute eine Zeit lang wirklich geglaubt haben, wir haben alle Probleme der Welt gelöst, alles ist gut. Also, ne, wo ja wirklich manche Leute gesagt haben, wir haben das Ende der Geschichtsschreibung erreicht, weil wir haben, Demokratie breitet sich auf der Welt aus, alles hat sich in Wohlgefallen aufgelöst, wir haben keine Probleme mehr. Whatever. Und ich glaube, das ist auch so, wo so dieser Filmtrend der Zeit herkommt, ne? Wo Leute, okay, wir haben keine, also zumindest jetzt halt, ne, in USA und Westeuropa und bla, wir haben keinen Krieg.
Bis auf da, wo meine Eltern
ja, genau, ja, ich meine eben, ne, das Westeuropa, ist ein sehr
ja.
westlich geprägt, aber ja. Ne, das ist, was damals wirklich gesagt wurde, ne, so, ja, uns geht's gut, wir haben keine Probleme, Demokratie breitet sich in der Welt aus, die Mauer ist gefallen, der Kalte Krieg ist rum, die Sowjetunion ist kaputt, wovor haben wir noch Angst zu haben, so, ne, das Ende der Geschichtsschreibung, und so fühlt sich dieser Filmtrend ehrlich gesagt auch an, so, wir haben, was sind die großen Probleme, naja, jetzt müssen wir lernen, und die kleinen Dinge im Leben kennenzulernen. Ne? Was für Probleme haben wir, wenn wir keine Probleme haben? So, ne? So fühlt sich dieser Trend so ein bisschen an. Und ich glaube, da fällt der auch so ein bisschen rein. Und ich glaube, 9-11 hat das alles kaputt gemacht.
Ja.
Da gibt es einen harten Schnitt. 100%. Und da reden wir dann auch. Das ist Teil dessen, weil jetzt habe ich mich schon die ganze Staffel gefragt, so, warum hat Penny Marshall plötzlich aufgehört, nach 7 Filmen Filme zu machen?
Ah. Und
das ist Teil davon tatsächlich. Post 9-11 war diese Art von Film, die sie gerne, ne, dann reden wir in der nächsten Episode noch drüber,
aber
diese Art von Film, ne, die wholesome, familienfreundlichen Filme, waren da plötzlich nicht mehr gefragt.
Das macht so viel Sinn.
Ja, und ja. Das fand ich eine ganz interessante Beobachtung von dir vorhin, Ted. Weil, ja, da gab es so einen ganzen Trend, ja.
Ja, macht Sinn.
So, als der Film rauskam, kam er zu Mixed Reviews raus, kam so mittelmäßig an, mit einem Einspielergebnis von $56 Millionen weltweit. Auch ein eher mittelmäßiger Erfolg bei einem Budget von $60 Millionen. Also hat definitiv in seinem Kinorun sein Budget nicht wieder reingeholt. Mhm. Wurde jetzt damals auch nicht als wahnsinniger Flop gesehen, so, ne, weil mit Whitney Houston und Denzel Washington ich bin mir ziemlich sicher, der hat mit dem Home-Video
Langlebigkeit,
definitiv schwarze Zahlen geschrieben, vor allem, ne, weil das ja so ein Film ist, der halt garantiert eine Zeit lang jedes Weihnachten rauf und runter lief. So, ne? Der wird sein Geld schon wieder gemacht haben, aber war jetzt kein Hit auf jeden Fall. Und Penny Marshall hat den Film später als ihren Least Favorite ihrer ganzen Karriere bezeichnet, tatsächlich.
Oh.
Sie hat später gesagt, ich habe den Film gemacht, weil ich Gospelmusik mochte. Und ich bin mir nicht sicher, warum Whitney und Denzel ihn gemacht haben.
Ja.
Also ich meine, bei Denzel wissen wir es, glaube ich. Also ne, der hat ja generell solche Filme entwickelt. Der hat ja auch einen sozialen Hintergrund und so weiter. Ja, aber also sie war jetzt nicht so wirklich down. Also es war jetzt nicht so Hitchcock-mäßig, oh, ich hasse diesen Film, keine Ahnung, er ist furchtbar. Sondern mehr so, von allen Filmen, die ich gemacht habe, keine Ahnung, ich weiß nicht so wirklich, warum ich den gemacht habe.
Take it or leave it, ja.
Also ich glaube jetzt nicht, dass sie ihn gebasht hat und das ihn schlecht fand oder so, aber es ist halt so, okay, die persönliche Verbindung zu dem Film hat dir, glaube ich, gefehlt. Hm. Was deutlich erfolgreicher war, geldmäßig, als der Film selber, war der Soundtrack des Films. Der Soundtrack zu The Preacher's Wife ist das meistverkaufte Gospel-Album aller Zeiten.
Okay.
Bis heute.
Ja, ja.
Und war Nummer 1 auf den Billboard Top Gospel-Album-Charts für 26 Wochen durchgehend.
Mehr als Sister Act.
Ja.
Das wundert mich jetzt tatsächlich.
Das ist Whitney Houston, würde ich sagen.
Ja.
Ja, und er wäre, wie gesagt, für einen Oscar nominiert für die Musik von Hans Zimmer.
Nice.
Damn. Und große Namen.
Auf der Musikebene auf jeden Fall.
Ja, ich habe gerade gesehen, hier auch Fun Fact, der Cinematograph war der große Collaborator von Miloš Forman, der hat auch der auch Amadeus gemacht hat und so.
Hat er nicht auch irgendeinen anderen Penny Marshall-Film gemacht?
Ja, drei andere.
A League of Their Own, weiß ich
nicht. A League of Their Own, Awakenings und den nächsten, Riding in Cars with Boys. Den wir jetzt mach ich den Übergang zu Ende.
Ich war gerade so,
ich dachte, der kommt jetzt ganz gut.
War der Ton irgendwie eine gewollte Überleitung? Okay, danke für den Hinweis. Ja, das war damit unsere Episode zu The Preacher's Wife. Rendezvous mit einem Engel. Und danke fürs Zuhören und danke an euch zwei, dass ihr dabei seid.
Super gerne.
Und wir hören uns nächste Episode dann wieder, wenn wir über Penny Marshalls letzten Film aus dem Jahr 2001 reden. 9/11. Riding in Cars with Boys oder Unterwegs mit Jungs. Bis dahin.
Tschüss.